dass jemand mit 8, also mit 3 angefangen hat, Eishockey zu spielen und nur Eishockey gespielt hat sein ganzes Leben und dann mit 22 in der NHL kommt, das sind Ausnahmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockeybundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Und dann hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Coach the Coach Podcasts vom Deutschen Eishockeybund. Heute mit einem sehr besonderen Gast, mit der Frauke Kubischdau. Wer die Frauke ist, wird sie uns jetzt gleich erzählen. Hallo Frauke, wie geht's dir erstmal?
Hallo Karl, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir?
Ebenso gut, weil ich ja jetzt mit dir diesen Podcast aufnehmen darf. Und dann würde ich sagen, genau. Wir fangen gleich an, Frauke, und mit der ersten großen Frage: Wer bist du und was machst du, Frauke?
Ich bin wieder da.
Okay, geht's jetzt, Frauke? Alles gut?
Okay. Ja, ich hoffe doch, jetzt gut. Ist auf jeden Fall, kann ich dich jetzt wieder hören. Ja, freut mich auch, genau. Der gleiche Grund, ist echt schön und vielen Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich bei diesem Podcast mitmache. Und die Antwort ist mir nicht schwer gefallen. Es war natürlich sofort ein Ja, sehr gerne, weil ich spreche erstens sehr gerne mit dir und natürlich wahrscheinlich auch sehr gerne über die Themen, die wir jetzt dann innerhalb der nächsten Stunde besprechen werden.
Genauso, ich kann es nur zurückgeben. Du weißt, du Frauke, wir haben uns ja kennengelernt bei der Heim-WM in Köln, oder?
Genau, ja. Genau. Ja. Genau.
Als wir diese ganzen Coaching-Symposien organisiert haben zusammen und ja, das war natürlich großes Kino. Aber jetzt mehr zu deiner Person, Frauke. Nochmal, wer bist du, was machst du?
Okay, also ich bin die Frauke Kubischdau. Ich habe einen Doktortitel, den habe ich in der Geologie gemacht. Genau. Und aber jetzt kommen wir natürlich zum Sport. Ich habe dann nach meiner Dissertation noch Sport studiert in Viromäki bei der Hagar-Helia-Universität für angewandte Wissenschaften. Abschluss 2014 im Bachelor und 2018 im Master. Und weil ich mir danach gedacht habe, jetzt habe ich auf einmal wieder so viel Zeit, ich habe den Master neben meiner Vollzeitarbeit gemacht. Und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Weil jetzt habe ich ja irgendwie wieder viel Freizeit, wenn man so nicht an der Masterarbeit arbeitet und dafür recherchiert und liest und Dokumente zusammenträgt. Dann habe ich letztes Jahr noch Massagetherapie studiert und habe da jetzt auch einen Abschluss drin.
Also sehr viel gemacht in dem Bereich. Und in Viromäki, und jetzt, was machst du jetzt beruflich in Viromäki?
Beruflich in Viromäki, also mein normaler Titel heißt einfach Projektmanager. Und ich arbeite im Internationalen Eishockey Center for Excellence. Der physische Ort ist in Viromäki, aber natürlich unsere Expertise, die kann man sowohl übers Hockey Center erreichen als auch uns individuell, alle, die dort für das Hockey Center arbeiten. Wir sind auch involviert in unterschiedlichen EU-Erasmus-Plus-Projekten zum Beispiel. Und da teilen wir dann unsere Expertise mit anderen Trainern, mit anderen Trainerausbildern innerhalb von Europa und Nordamerika, einfach der ganzen Welt. Neben meiner Arbeit im IIHCE bin ich auch noch die Liaison zwischen dem Sportinstitut in Viromäki und der IIHF, also dem Internationalen Eishockeyverband. Und in der Funktion arbeite ich in sehr vielen IIHF-Projekten.
Wenn du jetzt vielleicht nur kurz für unsere Zuhörer, die jetzt nicht zwingend alle Trainer sind, sondern auch Eltern, Spieler etc., erklär mal kurz, was Viromäki ist, weil diesen Begriff, man hört Viromäki und dann tut sich so Eishockey-Welt auf und jeder denkt an Eishockey-Universität etc. Kannst du es mal kurz nur konkretisieren, was Viromäki ist?
Gerne. Also Viromäki ist ein Sportinstitut in Finnland und ist auch ein olympischer Trainingsstützpunkt. Und den gibt's seit 92 Jahren. Besteht Viromäki als Ausbildungszentrum für Trainer, aber auch für Sportmanager und für andere Berufe innerhalb des Sportes, vor allem auch Sportstättenleiter, Sportstättenmanager, Massagetherapie und eben auch Spielerausbildung. Also innerhalb von Viromäki im Sportinstitut kann man unterschiedliche Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge machen. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt für Deutschland zum Beispiel in der Oberstufe ist und das Abitur macht, dann kann man in Viromäki gleichzeitig schon eine erste Ausbildung als Sportassistenz machen im Sport. Und dann macht man eben sein Abitur und gleichzeitig auch schon eine Ausbildung. Man kann in Viromäki studieren als Athlet, als High-Performance-Athlet und gleichzeitig eben dort studieren und während der eigenen Karriere im Sport schon einen Studiumabschluss machen. Man kann aber auch als Erwachsener nach Viromäki kommen und eben entweder im Sportinstitut die Erwachsenenausbildungslehrgänge wahrnehmen oder dann an der Universität für angewandte Wissenschaften, der Hagahelia, sich bewerben um einen Studienplatz im Bachelor- oder Masterprogramm im Sport- und Freizeitmanagement oder eben in der Trainerausbildung.
Okay, also auf
dieses... Aber,
okay, Entschuldigung, Frauke, weiter.
aber das sind jetzt halt nur die Ausbildungen, die man in Viromäki machen kann. Aber Viromäki ist nicht nur ein Sportinstitut für Athleten und Trainer und andere, die im Sport arbeiten, sondern eben auch ein Resort und eine Urlaubsmöglichkeit für Familien zum Beispiel, auch für Privatpersonen, Einzelpersonen. Wir haben auch sehr viele Firmen, die kommen und unsere Sportmöglichkeiten und unsere Hotels und Restaurants wahrnehmen, um zum Beispiel so Kurzkurse und so weiter anzubilden in ihrem eigenen Programm. Also wir haben neben Eishockey, das natürlich eine Schwerpunkt-Sportart ist in Viromäki, auch viele andere Sportarten, die man machen kann. Golf ist eine, Eiskunstlauf ist eine andere große Sportart bei uns, Teamgym, Gymnastik, Schwimmen und dann noch unzählige andere Freizeitsportarten. Im Winter natürlich auch Langlaufen, in der Eishalle Curling. Also man kann in Viromäki selber Sport machen oder anderen beim Sport zusehen oder eben an Lehrgängen teilnehmen. Okay.
Dann, Frauke, bevor wir weiter auf Viromäki eingehen, möchte nur ein bisschen zu deiner Person. Okay, ich weiß es natürlich, Geologiestudium etc., dann dein PhD und so weiter. Wie bist du dann zum Sport und dann nach Viromäki gekommen?
Ach so, ja, also ich bin selbst aktiv, jetzt zwar nicht mehr in Wettkampfmodus, aber immer noch als Trainerin in meiner eigenen Sportart und das ist Thaiboxen. Und habe, während ich eben meine Doktorarbeit geschrieben habe in Helsinki an der Universität, fleißig Thai-Boxen trainiert, habe auch an Wettkämpfen teilgenommen und dann auch schon angefangen, eben so ein bisschen Trainerin zu sein im Thai-Boxen. Und als es dann so zum Ende ging meiner Doktorarbeit, und dann habe ich mir überlegt, okay, ich bin sehr spezialisiert innerhalb der Geologie und ich werde in Finnland in dieser Spezialisierung keine Arbeit finden. An der Universität selbst wollte ich auch nicht bleiben. Ich hatte so ein bisschen einen schwierigen Betreuer und wollte da ein bisschen Abstand von haben nach der DIS und habe dann über einen Bekannten eben erfahren, dass man in Viromäki bei der Hagahelia Universität für angewandte Wissenschaften einen Bachelor machen kann auf Englisch innerhalb des Sportes. Und dann habe ich mir ein bisschen überlegt, so was sind die Sachen, die ich gerne mache in meinem eigenen Leben. Und eben Trainer sein ist eine der Sachen, die mir sehr viel Spaß machen, die mir sehr viel geben, persönlich, Freude bereiten. Da interessiere ich mich drüber. Und dann habe ich gedacht, mal gucke ich mal, bewerbe ich mich mal um einen Studienplatz und gucke, ob ich reinkomme und vielleicht dann halt so irgendwie noch dann später mal einen Job innerhalb des Sportes bekomme. Aber da an den Job habe ich erstmal nicht gedacht, sondern ich habe erstmal gedacht, ich studiere erstmal für also 2 Jahre Vollzeit und dann 1 Jahr ist Praktikum und dann mal gucken, was danach passiert.
Und wie ist dann die Liaison zur IHF zustande gekommen, zur International Ice Hockey Federation?
Das war natürlich dann auch wieder so zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Während meines Studiums habe ich dann schon in Projekten für die IHF mitgearbeitet, habe volontiert, habe teilgenommen an der Weltmeisterschaft 2012 und 2013 in Finnland jedes Mal, wo die in Helsinki ausgetragen worden ist, habe da im Sportbüro gearbeitet, habe während des Studiums, wie gesagt, an diversen verschiedenen Projekten teilgenommen. Die Veromäki hat schon seitdem das Bachelor-Degree-Programm dort aufgebaut worden ist, eine Kooperation mit der IHF. Also das gibt's schon sehr lange. Und es gab eine andere Person, die war eben dafür zuständig und der ist 2014 nach Kanada gegangen, weil er dort für ein Jahr einen Job bekommen hat. Und dann bin ich gefragt worden, als ich dann 2014 zur gleichen Zeit eben fertig geworden bin mit dem Bachelor-Abschluss, ob ich denn seine Stelle für das eine Jahr übernehmen könnte. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, sehr gerne, das klingt sehr interessant, in IHF-Projekten mitarbeiten, als Liaison zu funktionieren und eben auch in Veromäki selber noch in Projekten teilzunehmen. Und dann habe ich da eben angefangen zu arbeiten, 2014 im Juni.
Okay. Was sind denn jetzt deine Forschungsschwerpunkte, /Projektschwerpunkte? Weil du hast ja ganz klare Schwerpunkte, die du auch bedienst.
Ja, natürlich. Und zwar, wie man eben schon rausgehört hat, mein sportlicher Hintergrund ist selber ja im Thai-Boxen. Das heißt, ich mache Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Trainerausbildung und eben auf der Trainerausbildung, die nicht den nicht sportspezifischen Teil der Trainerausbildung. Also ich stelle keine Materialien zusammen für Trainer, was auf dem Eis passiert, sondern ich kümmere mich um alles, was außenrum passiert. Ebenso dieses Zwischenmenschliche zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ein Trainer sollte Interpersonal, Intrapersonal und dann eben auch noch Sportwissen haben, dann kümmere ich mich eben um dieses Inter und Intra und auch über das Sportwissen, was außenrum wichtig ist, was außer auf dem Eis passiert. Da geht es ums Trockentraining und da geht es ein bisschen um Psychologie und um mentales Training eben und um zwischenmenschliche Beziehungen, auch um den Athleten eben als Athleten und nicht nur als Athleten, sondern eben als Person zu sehen und was diese Person noch für Bedürfnisse außerhalb des Sportes auch hat. Da müssen Trainer eben auch viel wissen, wie sie eben mit der Person umzugehen haben.
Da sprichst du mir aus der Seele, das weißt du auch, dieses athletenzentrierte Coachen. Aber vielleicht nochmal dieses Intra- und Interpersonell. Kannst du mal kurz erklären, wo das hingeht? Weil das ist ja ein wichtiger Punkt.
Also Inter und Intra, innerhalb und zwischen. Da ist eben ein Unterschied, wie baue ich zwischenmenschliche Beziehungen auf. Also ich als Trainer mit anderen Leuten und nicht nur mit dem Athleten, sondern eben auch mit den anderen Trainern, die im Trainerstab zusammenhängen, mit den Leuten, die im Verband arbeiten, wie in meinem Verein arbeiten. Wie gehe ich mit denen um? Wie kommuniziere ich mit denen? Wie behandle ich die? Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Und dann eben auch Intra eben, wie kenne ich mich selber? Und das ist ganz wichtig, sich selbst zu kennen und zu wissen, wie tickt man selber? Was ist für einen selber wichtig? Wie reagiert man in gewissen Situationen auf Sachen? Denn je besser ich mich selber kenne, desto besser kann ich mich selber beobachten und kann mich auch selber verändern und anpassen an verschiedene Situationen, in denen ich mich selbst wiederfinde.
Okay, also frei noch sind zu in der Kunst des Krieges erkenne ich selbst. Du brauchst keine Schlacht oder keinen Ausgang einer Schlacht fürchten. Wie erkennt man sich selbst?
Frauke? Genau.
Erzähl mal, wie erkennt man sich selbst als Trainer? Weil ich glaube auch, dieser Umgang mit Spielern und Trainern etc. Und Co-Trainern, das ist oft der Punkt, den viele Cheftrainer auch sehen, ja, und denken, dass es wichtig ist. Aber sich mit sich selber zu beschäftigen, ist ja oft schwer. Das ist ja auch die Wahrheit.
Das ist oft. Und das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, das tut auch weh, weil man da sich selbst sehr kritisch beobachten muss. Man muss sich selber beobachten in den verschiedenen Situationen, in denen man sich wiederfindet. Man muss sehr viel reflektieren. Wie habe ich mich in dieser Situation verhalten? Wie habe ich reagiert? Wie war meine Wortwahl? Wie war meine Körpersprache? Wie war meine Gesichtssprache? Das sind alles solche Sachen, die muss man sich selber vor Augen führen und dann ganz kritisch sagen, okay, oh, hier hätte ich mich anders verhalten müssen. Hier hätte ich meine Körpersprache besser unter Beherrschung haben müssen. Hier hätte ich meinen Gesichtsausdruck besser beherrschen müssen, weil das gesprochene Wort ist ja nur eine Art und Weise, wie wir als Menschen kommunizieren. Und Körpersprache und Mimik, das ist im Unterbewusstsein sehr viel wichtiger, wie andere Leute sehen. Nicht nur, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und da gehört eben dieses selbstkritische, sich selbst angucken, ist da ganz wichtig, dass man eben lernt, in gewisse Situationen sich anders zu verhalten oder eben auch Sachen zu überspielen. Das bedeutet ja nicht, dass man sich komplett verändern muss. Aber es geht eben auch darum, dass man manchmal Gesichtsausdrücke dann eben unterdrücken muss, wenn man mit einem Spieler oder mit einem anderen Trainer oder mit einem Elternteil oder mit jemand anderem einfach kommuniziert und da eine wichtige Botschaft rüberbringen möchte. Und dieses Selbstreflektieren, das muss man wirklich lernen. Das ist nicht einfach. Wie du gesagt hast, das tut auch weh. Weil man dann selbst eben sich selbst auch sagen muss, hey, in der Situation, das war nicht gut. Da habe ich die falschen Worte gewählt. Da habe ich meinen Gesichtsausdruck nicht unter Kontrolle gehabt. Da habe ich meine Körpersprache nicht unter Kontrolle gehabt. Und das muss ich jetzt verbessern, weil meine Körpersprache passt nicht zu dem, was ich mündlich zum Beispiel sage.
Frage, da habe ich gleich eine Frage dazu, weil auch wieder, auch genau wie bei mir, bei uns in der Trainerausbildung ist es ein wichtiger Punkt, ja, dieses ganze Thema dann natürlich Didaktik auf der einen Seite, dann Rhetorik, dann eben Körpersprache etc. pp. Und das ist in der Trainerausbildung dann auch in so einem sterilen Umfeld, in Anführungszeichen sterilen Umfeld, dann auch manchmal leichter. Was würdest du für die Praxis jemandem mitgeben? Jetzt bin ich im Trainingsalltag, ich habe jeden Tag, ich habe viermal in der Woche Training, ich stehe vor meiner Mannschaft. Wie soll ich mich reflektieren? Was würdest du einem Trainer mitgeben? Weißt du, soll ich mich jedes Mal filmen? Habe ich jemanden, soll mein Co-Trainer mir Feedback geben? Wie sieht das aus?
Ja, das sind natürlich verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ist immer mal wieder zum Beispiel ein Video von sich selber angucken, ist eine sehr gute Möglichkeit, weil dann muss man nicht in die eigene Erinnerung gehen und danach überlegen, wie war ich nochmal, wo war ich gestanden, was habe ich gesagt. So ein Video gibt einem natürlich ohne Schönheit, ohne rosa Brille die Wahrheit wieder. Und ab und an ist es natürlich sehr wichtig, dass man genau sich auch mal das Video von sich selber anschaut. Eine andere Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, ist natürlich, dass man den Co-Trainer fragt oder auch den Captain von der Mannschaft oder vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, einen Mentor zum Beispiel, der ab und an mal auch das Training zuguckt und einen ein bisschen observiert und Notizen macht und dann direkt mit einem hinterher drüber spricht und erst einen dann fragt, wie schätzt du die Situation selber ein? Was ist dir jetzt aufgefallen? Kannst du dich an noch irgendwas Spezielles erinnern? Dann einem danach, wenn man selber gesprochen hat, dann auch Feedback gibt und sagt, okay, also ich habe das so und so gesehen und kannst du dich an diese Szene noch erinnern vom Training und so einem auch die Erinnerung dann ein bisschen auffrischt. Was ganz wichtig natürlich ist, ist, dass man auch sehr gut vorher plant, was man eben machen möchte im Training, in dieser Trainingseinheit, die vor einem ist, was das Ziel des Trainings ist, der Schwerpunkt des Trainings, und man kann auch schon ein bisschen hinschreiben, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler so und so umzugehen hat, die Wortwahl so und so sein sollte, der Gesichtsausdruck vielleicht so und so. Das sind so Randnotizen, die kann man sich durchaus auch an den Trainingsplan als Trainer selber neben hinschreiben und dann in der Reflexion nach dem Training eben überlegen, und nachdenken, habe ich mich daran gehalten oder hat es nicht geklappt? Und woran lag es, dass es nicht geklappt hat?
Ich möchte
war die Situation nicht da oder hat mich jemand anders so geärgert, dass ich eben aus meinem Konzept rausgekommen bin? Dafür gibt es ja viele verschiedene Gründe.
Ja, ich möchte ein paar Sachen nur aufgreifen, Frauke, weil das ist einfach so ein wichtiges Thema und du hast es jetzt so gut schon mal zusammengefasst. Es ist einfach so, auch sich selber zu reflektieren ist auch schwer, weil ja in der Vergangenheit malt ja jeder Füller Gülden, wie es so schön heißt, und ich erinnere mich zurück und denke immer, das war alles okay. Und eben dann, wie schonungslos ein Video sein kann, wie schonungslos auch ein Mentor sein kann. Ich denke auch, wenn man jemanden findet, der einen dann auch auf Augenhöhe begegnet und nicht immer nur Honig ums Maul schmiert, sondern versucht wirklich jemandem zu helfen, an sich selbst zu arbeiten, das ist Gold wert. Ich denke ja, dass das ein großer Punkt ist. Und was ich auch in der Trainerausbildung immer wieder betone, was du jetzt meintest, so Notizen zu machen, wie spreche ich mit einem Spieler, auch vorher und nachher, okay, der ist jetzt vielleicht so mehr der Typ, der ein bisschen gestreichelt werden will, der andere vielleicht nicht. Ist auf den ersten Blick viel Arbeit, aber im Nachhinein erspart man sich unglaublich viel Arbeit und viele Probleme. Und ich denke auch, diese Vorarbeit, diese Planung ist elementar wichtig. Je besser ich plane, desto mehr, sagen wir mal, Unwägbarkeiten schalte ich aus. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen anhört wie viel Arbeit, ist im Nachhinein wahrscheinlich weniger und weniger Kopfzerbrechen.
Definitiv, weil je besser du dich vorbereitest und je besser du auch gewisse Situationen kannst du ja schon im Voraus auch mal so durchspielen im Kopf. Das ist ganz ähnlich, wie sich ein Spieler mental vorbereitet auf gewisse Spielsituationen. So kann sich ein Trainer natürlich auch mental schon vorbereiten. Okay, wenn so und so eine Situation heute im Training auftaucht, dann werde ich mich so und so verhalten mit dem und dem Spieler. Und das kann man sich schon so vorher überlegen. Da kann man sich auch schon Worte zurechtlegen zum Beispiel. Und das bedeutet ja nur, dass man als Trainer noch besser wird, wenn man diese Strategien anwendet und regelmäßig übt und tatsächlich dann auch ausführt. Das fällt einem dann immer leichter und leichter, je öfter man das macht. Und man hat auch viel mehr Möglichkeiten, dann schneller auf gewisse Situationen zu reagieren und richtiger zu reagieren.
Denkst du, dass in der Trainerausbildung heutzutage es oft so ist, dass solche Dinge noch ein bisschen stiefmütterlich betrachtet werden und man immer spricht über Technik, Taktik, Technik, Taktik, Technik, Taktik, aber das vielleicht oft das große Ganze ein bisschen aus den Augen verliert?
Da gebe ich dir sehr gerne recht. Oder ja, natürlich, also der Meinung bin ich schon auch, dass wir sehr oft leider ein bisschen dieses Zwischenmenschliche vergessen oder auch eben das, diese mentale Präparation und diese Selbstreflexion auch vergessen ein bisschen in der Trainerausbildung, weil es leider doch immer so ist, dass wenn man mehrere Trainer auf einen Haufen hat, das Erste, was man gefragt wird, ist, wie spielst du die und die Situation, was machst du da, was ist da dein Spielplan, und mach mal schnell hier die Kreuze und die Triangel auf das Board und wie in der Situation und so. Leider noch nicht so der Fall, dass, wenn mehrere Trainer auf einmal zusammenkommen, dass das Erste ist, hey, ich habe eine Situation mit einem Spieler, da weiß ich gerade nicht, wie ich mit dem umgehen zu habe. Habt ihr vielleicht irgendeine Idee? Könnt ihr mir eine Strategie sagen, wie ich mit dem besser rede, wie ich die Situation verbessern kann? Da sind wir leider noch nicht so richtig.
Ja, ich kann da wieder
Es ist einfach die Wahrheit, weil man dann ganz viel über Übungen spricht, zum Beispiel. Das höre ich so oft. Übungen. Übungen ist genau. in dem Zeitalter des Internets von Content in keinster Art und Weise irgendwo ein Problem mehr. Also irgendwelche Übungen genau. zu finden, zu Vorcheck, hau mich tot, ja, ist kein Problem mehr. Kontext zu finden, das ist ein großes Thema, ja. Und
das stimmt,
wenn ich die Mannschaft nicht erreiche, dann kann ich alles über Technik und Taktik wissen, nur sie werden mir nicht zuhören. Das ist halt.
Genau, sie werden nicht zuhören. Und ich denke, es wird immer wichtiger, einfach auch tatsächlich, weil auch die Spieler können jetzt im Internet selber nachgucken, wie soll man da und da spielen, was ist eine gute Taktik und wie ist die Technik für das und das. Aber so, dass ein Spieler oder ein Athlet wirklich das Gefühl hat, dass der Trainer nimmt mich ernst, der Trainer sieht mich als Person und der Trainer versteht mich und kann auf mich eingehen, das ist so viel wichtiger heutzutage. Also ich spreche gern davon, jeder Mensch ist intelligent und jeder Mensch ist mehr als nur, oder wenn wir jetzt in der Eishockeywelt sind, die Spieler sind mehr als nur Spieler, die auf dem Eis den Puck hin und her schieben, sondern das sind Menschen, die haben Gefühle, die haben Probleme außerhalb vom Eis. Und je besser ein Trainer das versteht und den Spielern helfen kann, desto besser sind dann auch die Spieler auf dem Eis, weil die merken, okay, ich bin mehr wert für den Trainer, ich bin ein voller Mensch und nicht nur ein Spieler auf dem Eis. Der Trainer versteht, der ist heute vielleicht nicht so gut drauf oder ist im Moment gerade irgendwie, irgendwas ist mit dem, was ist mit dem? Der hat vielleicht Probleme zu Hause oder irgendwas anderes ist passiert. Und das verhindert den Spieler, eine gute Leistung zu zeigen. Und das hat nichts mit den physischen Eigenschaften des Spielers zu tun, sondern das ist wirklich was Innerliches, was Menschliches, was Mentales, was der Spieler gerade, an dem der Spieler gerade knabbert und was der Spieler für sich selber regeln muss. Aber wenn der Trainer das weiß und wenn der Spieler vor allen Dingen das weiß, dass da ein Vertrauensverhältnis besteht, dann kann ein Spieler auch ganz offen darüber mit dem Trainer reden. Und dann gibt vielleicht, der Trainer hat vielleicht sogar Idee, wie man mit der Situation zu Hause oder woanders besser umgehen kann.
Dann kommt natürlich immer wieder die Frage, Frauke, ist das eine Generationenfrage? Weil es kommt oft, ich bin ein bisschen der Meinung, dass das schon immer so war, dass das wichtig ist. Und wenn man das immer schon gut gemacht hat, dann hat man Erfolge erzielt. Aber ist jetzt diese Millennials und dann Generation Z etc., ist das wieder ein Unterschied? Hast du dich da beschäftigt mit der Literatur etc.?
Also, wenn man so in der Literatur liest, dann ist das schon scheinbar so oder sind sehr viele in der Literatur der Meinung, dass eben Millennials und Z und was nicht noch alles für Generationen schon anders, X und Y und alle Generationen nach uns eben doch ein bisschen anders ticken und denen vielleicht auch andere Sachen einfach wichtiger sind. Und ich denke, was Großes hat natürlich schon auch Social Media und so, ja, damit zu tun, weil man erfährt viel mehr, manche Leute teilen sehr viel mehr, manche teilen nicht so viel in den verschiedenen Plattformen von sich mit sich. Man kriegt sehr viel schneller auch Rückmeldungen von anderen. Es wird viel direkter, Leute geben ihre Meinung zumindest mal auf sozialen Medien eher preis als jetzt vielleicht direkt ins Gesicht. Und ich denke, das sind einfach auch Sachen, das müssen auch Trainer verstehen, die vielleicht auch noch aus einer anderen Generation sind, dass da natürlich auch sehr viel Druck entstehen kann oder man da auch sehr viel negatives Feedback bekommen kann als Person. Und das aber natürlich auch dann einen Einfluss hat, wie ich mich als Spieler selbst sehe, wie sehen mich andere, man möchte gefallen. Es ist sehr schwer, auch mit negativen Rückmeldungen von anderen Leuten, vor allen Dingen von Leuten, die man nicht kennt, umzugehen. Weil auf einmal jeder seine Meinung preisgeben kann und alle anderen Leute können sie lesen. Und ich denke, das ist schon was, da muss man einfach als Trainer heutzutage verstehen, dass man ein tiefes Vertrauen in der Mannschaft aufbauen muss, dass da so ein Umfeld herrscht, wo Spieler
sich sicher fühlen können, weil halt das Außenumfeld eher nicht so viel Sicherheit gibt.
Ich glaube, ja, also jetzt haben wir diesen Punkt, der einfach unheimlich wichtig ist, den haben wir jetzt so behandelt und dann ist ja dein nächstes, dein großes Thema von dir, ist ja diese Langzeitentwicklung, Spieler, polysportive Ausbildung etc. pp.
Genau.
Dann erzähl mal.
Also gut, also das ist auch eines, also das vorherige Thema, das, darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben, nur jetzt um das mal ein bisschen hier auch noch populär zu machen und die Nachricht rauszubekommen, die ist auch demnächst erhältlich, frei erhältlich über die IIHF. Und das Ganze heißt Coach Development Framework. Also eine philosophische Herangehensweise an die Qualitäten, die ein guter Trainer haben sollte.
Die ich auch und schon lesen eben, durfte, natürlich, also von dem her.
Genau, du hast die schon gelesen, aber noch nicht in der allerletzten überarbeiteten Verfassung und auch noch nicht in der tollen Layout, in ja, dem es dann demnächst zu bekommen ist. Und ja, du hast es schon angesprochen. Was anderes, was mir nah am Herzen liegt, ist natürlich die Langzeitausbildung der Spieler. Auf Englisch Long-Term Athlete or Player Development. Und das ist auch ein IIHF-Projekt, was auch innerhalb der nächsten 2 Monate endlich online sein wird, für alle Welt zum Lesen, Stöbern, Informationen finden, sich selbst weiter ausbilden und einfach mal, um neue Ideen zu bekommen. Das heißt Player Development Guide. Und das ist tatsächlich eine Plattform, die ist nicht nur für die Trainer und nicht nur für die Spieler, die ist für die alle anderen, die in den Vereinen, in den Verbänden arbeiten innerhalb vom Eishockey und auch für die Eltern. Genau. Also wir haben wirklich, das war auch sehr wichtig für mich, dass wir Materialien erstellen, die für die Eltern sind, damit auch wirklich die Eltern das Prinzip von dieser Langzeitentwicklung verstehen, weil manchmal hat man so das Gefühl, dass viele Eltern der Meinung sind, mein Kind wird professioneller Hockeyspieler schon mit 12 Jahren. Und
oder noch früher.
Oder noch früher, genau. Und ich denke einfach, wir dürfen nicht vergessen, dass Eishockey ist ein Sport, der ist auf Englisch Late Specialization Sport, also ein Sport, in dem man sich eigentlich erst sehr spät spezialisiert. Und die Grundlagen, um wirklich richtig gut im Eishockey zu werden, liegen eigentlich darin, dass man als Kind und als Heranwachsender viele verschiedene Sportarten macht und viele verschiedene Erfahrungen sammelt in verschiedenen Sportarten, in verschiedenen Umgebungen, sei es auf dem Schnee, sei es im Wasser, in der Luft, auf dem Boden, Gymnastik, Parkour von mir aus, super, Skateboarding.
Turnen,
solche Dinge. Alles Mögliche, einfach nur, damit sich der Körper so gut wie möglich entwickelt und die Koordination aufgebaut wird zwischen den Händen und den Beinen, den Augen, den Händen, den Augen und den Beinen, links und rechts und über Kreuz und alles. Und dann erst später, so mit 13, 14, 15, vielleicht die Anzahl der Sportarten so langsam abnimmt und dann so ab 15 man sagt, okay, jetzt vielleicht nur eine Sportart und im Sommer vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil es tut ja auch gut, wenn man mal was anderes sieht als nur die Eishalle von innen das ganze Jahr über. Und das ist eben meiner Meinung nach wichtig, dass viele Eltern das endlich verstehen, dass je mehr mein Kind macht, desto besser ist das für mein Kind. Und es gibt zum Glück so viele Beispiele innerhalb von der NHL, von der DL, von in Schweden, in Finnland, in der Schweiz, so viele sehr gute Hockeyspieler, die das tatsächlich selbst gemacht haben, die ganz viele unterschiedliche Sportarten gespielt haben, als sie noch jünger waren oder auch sehr spät erst zum Eishockey selbst gekommen sind. Und das sind genau die, die ich dann gerne sage, und genau das ist die Norm, das ist das Normale, dass jemand mit 3 angefangen hat, Eishockey zu spielen und nur Eishockey gespielt hat sein ganzes Leben und dann mit 22 in der NHL kommt, das sind Ausnahmen. Und die Breitband der Bevölkerung sind normale Leute, keine Ausnahmen.
Geht, alles gut. In Ordnung.
Frage, ich möchte jetzt kurz an den Anwalt des Teufels spielen oder das Ganze konkretisieren. Also grundsätzlich bin 1000% bei dir, ich bin ein Riesenfreund des polysportiven Ansatzes. Ich glaube, man muss nur ein bisschen relativieren, wie so ein polysportiver Ansatz auch aussehen kann. Und auch natürlich das Gesamtkonstrukt einer Gesellschaft sehen. Wenn ich jetzt in Deutschland bin und ich bin jetzt 14 Jahre alt und gehe aufs Gymnasium, muss vielleicht noch 1-2 Nachhilfestunden nehmen, gehe dann 4-mal ins Training im Eishockey, habe dann am Wochenende Spiel, dann wird es natürlich schwer, auch noch eine andere organisierte Sportart zu betreiben. Und ich denke, dass das oft ein Missverständnis ist, dass man auch generell, wenn man sich außerhalb eines Clubsportartes bewegt, sich trotzdem natürlich polysportiv ausbildet? Oder würdest du mal da widersprechen?
Natürlich. Nein, das ist genau das. Das muss kein organisierter Sport sein. Das reicht, wenn ich sage, okay, ich spiele in den Pausen oder nach der Schule mit noch Freunden, ich kicke den Ball ein bisschen auf dem Bolzplatz rum oder ich spiele ein bisschen Basketball oder so. Das muss nichts Organisiertes sein. Das heißt auch nicht, dass das nochmal 4-mal die Woche stattfinden muss, sondern einfach so ein bisschen noch nebenher. Oder auch zum Beispiel eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass dann der Verein sagt oder die Mannschaft, okay, wir haben Trockentraining und 2-mal die Woche ist mindestens eine halbe Stunde, 3/4 Stunde unseres Trockentrainings eine andere Sportart. Und dann kann das schon im Verein, im Eishockeyverein, schon polysportiv stattfinden.
Genau.
Dann,
das ist ein wichtiger
Punkt. Trockentraining, das bietet so viele Möglichkeiten. Das müssen nicht nur Ausfallschritte sein, die man macht oder Rumpfstabilitätsübungen, sondern man kann auch durchaus sagen, okay, dann spielt man einfach mal eine andere Sportart. Oder man nimmt eben, okay, die Saison ist vorbei und dann machen wir jetzt mal 4 Wochen einfach nur andere Sportarten, bevor wir wieder anfangen, uns auf Sommertraining im Eishockey vorzubereiten. Das geht ja nicht darum, dass du das dann auch 4-mal die Woche machen musst und eine Stunde jedes Mal oder 1,5 Stunden, sondern es geht nur darum, dass es eben neben dem Eishockey noch was anderes gibt.
Ganz genau. Und das verstehen oft Eltern dann manchmal falsch und denken, wie soll ich das nochmal machen, nochmal in einen anderen Club zu gehen? Aber das ist nicht die Aussage, die wir treffen, sondern Nein. Wir sagen, ihr müsst euch polysportiv, kann ganz, ganz vieles sein und das kann auch ganz klar der Eishockey-Club leisten, ja, im Sommertraining,
genau wie
du sagst. Und dann muss ich halt sagen, okay, jetzt ist nicht, auch Basketball spielen lernt mir taktisches Verständnis, anbieten, Dreiecke bilden etc. pp. Alles
genau.
Gut. Und wenn ich auch einfach nur mal spiele und gymnastische Übungen mache etc. pp., das ist polysportive Ausbildung, ja. Und,
genau,
und das kann eben auch der Eishockey-Club leisten, da muss man auch nicht unbedingt in nochmal zum Judo nochmal extra gehen, obwohl das natürlich, wenn sie jünger sind, meiner Meinung nach ein großes Thema sind, ja, also sehr viel helfen würde, aber das, ich glaube, wir haben jetzt beide jetzt auch die Angst ein bisschen genommen, dass polysportiv immer heißt, man muss das organisiert im Club sein und diese Zusatzbelastung ist immens, aber nein, das kann der Eishockey-Club auch leisten und muss er leisten,
meiner Meinung nach. Das kann der Eishockey,
ja.
Definitiv, also ich kann nur erzählen aus meiner eigenen Erfahrung, ich war 4 Jahre lang mit der gleichen jungen Mannschaft zusammen in Lahti in Finnland und habe da ausgeholfen, eben Rumpfstabi, Konditionstraining, Mobilitätstraining. Und der Cheftrainer hat gesagt, okay, und 1-mal die Woche das Trockentraining machen wir Judo. Und die sind 1-mal die Woche im Trockentraining ins Judo gegangen und danach erst in die Eishalle. Weil der auch gesagt hat, okay, polysportiv, Judo ist sehr wichtig, Zweikampf lernt man da, Körperbeherrschung. Man lernt auch, den anderen zu respektieren, weil im Judo die Regeln mit Respekt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, sind sehr geregelt. Und es tut einfach diesen jungen Spielern gut. Die waren damals 13, 14 Jahre alt und 1-mal die Woche Judo. Das hat denen sehr gut getan. Und da hat man dann schon das Polysportive dabei.
Genau, ganz genau. Das ist ein extrem wichtiger Punkt in dem Bereich, ja, dass man, wie man das machen kann oder ob das Zeit ist, Boxen etc. pp. Ja.
Genau.
Wie das ist vielleicht auch noch ganz interessant, auch für die Zuhörer dann, wie entsteht so ein Coach Development Framework? Wie passiert so ein Player Development oder Longtime Player Development Guide? Wie entsteht der? Wie macht ihr das? Weil ihr, auch mit der IHF zusammen, wie entsteht sowas?
Also mit der IHF zusammen, das passiert so, dass wir mit dem Development Manager, dem Akko Nieminen von der IHF, mit dem habe ich sehr viel Kontakt. Und dann sind natürlich die unterschiedlichen Committees da hinten dran, das Youth and Junior Development Committee und das Coaching Committee. Und innerhalb dieser Committees wird dann eben besprochen, dass man vielleicht Material haben sollte als IHF, weil man als IHF eben Richtung weisen sollte für die Verbände in den unterschiedlichen Ländern. Und weil viele Verbände haben eben nicht die Möglichkeit, selber Materialien zu erstellen, weil einfach aus Personalmangel und auch aus Geldmangel. Und dann ist es eben auch die IHF da, Unterstützung zu leisten, eben durch das Fertigstellen und das Bereitstellen von Lehrmaterialien und Informationsmaterialien. Und dann haben Akko und ich ein Telefongespräch, wo er mir dann solche Sachen erklärt. Und dann sage ich, okay, das klingt sehr gut. Das ist definitiv ein Projekt, was wir gerne hier in Viromaggi machen würden. Wir haben mit meinen Kollegen die Expertise hier und wir kennen natürlich durch die langjährige Kooperation mit der IHF und auch mit den Committees noch viele andere Experten, die wir dann auch gerne mal zu Rate ziehen. Und dann stellen wir einen Projektplan auf. Und dann das Erste ist normalerweise sozusagen das Benchmarking, wo ich dann anfange eben zu gucken, was gibt's denn schon in anderen Ländern zum Beispiel, natürlich viel auf Englisch, weil das ist einfach für mich zu lesen und zu verstehen, aber auch auf Deutsch. Gucke ich immer wieder nach Materialien von den unterschiedlichsten Verbänden, von den unterschiedlichen olympischen Komitees und so weiter und gucke einfach, was gibt's denn schon, was sind die letzten Publikationen, die veröffentlicht worden sind von den unterschiedlichen Experten eben im Bereich der Trainerausbildung, was ist da wichtig, in welche Richtung geht's heutzutage. Dann arbeiten wir auch sehr eng mit dem ICCE zusammen, dem International Council for Coaching Excellence. Die sagen auch immer wieder, die haben ihre Trainer-Seminare alle 2-3 Jahre. Und da wird dann geguckt, okay, wer spricht da, wer ist da Experte, was hat der wieder publiziert, was für Ideen kann ich von da bekommen? Und dann stelle ich unterschiedliche Materialien zusammen, von wegen dieses Land oder diese Publikation sagt das und das. Und ach ja, guck mal hier, die Publikation sagt das Gleiche in ein bisschen anderen Worten. Also muss da was dran sein. Und dann fange ich eben an zu schreiben mit Referenzen und wie man das eben so wissenschaftlich richtig macht.
Dann frage ich aber nur eine letzte Frage jetzt und die wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger dauern, weil da werden wir uns gegenseitig mal die Bälle zuspielen. Ich frage ja immer, normalerweise frage ich immer, wie sieht Eishockey in 10 Jahren aus und ich möchte dich jetzt fragen, wie sieht deiner Meinung nach eine Trainerausbildung in 10 Jahren aus oder wie sollte sie aussehen? Wie sollte eine Trainerausbildung in 10 Jahren aussehen?
Eine Trainerausbildung in 10 Jahren? Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch genau mein nächstes Projekt, weil ich jetzt nämlich dann anfange, nicht nur eben dieses Philosophische zu schreiben, diese Qualitäten sollte ein Trainer haben, sondern mein nächstes Projekt tatsächlich ist, für die IHF eine Blaupause zu erstellen, wie die IHF gerne den Verbänden sagen würde. Und so kann man eine Trainerausbildung zusammenstellen. Die besteht aus diesen Komponenten über die und die Themen. Und wenn ihr das so bei euch anpassen wollt, auch mit natürlich ministeriellen Vorgaben, die in den jeweiligen Ländern bestehen, dann könnt ihr unsere Blaupause benutzen und unsere Materialien, um eure Trainer auszubilden. Und ich denke, also meiner Meinung nach, das ist vielleicht auch so, oder ist definitiv ein bisschen angelegt an Studium, zum Beispiel an Universität für angewandte Wissenschaften, dass ich ganz gerne Sachen in Modulen hätte. oder ich bin der Meinung, das gibt mehr Flexibilität, dass eben die Trainerausbildung eher in kürzeren Modulen oder dass die Trainerausbildung aus Modulen besteht, die mehr oder weniger fast beliebig zusammengesetzt werden können, aber natürlich so ein paar Grundmodule müssen gemacht werden. Aber dann gibt es so Vertiefungsmodule dazu, die optionell sind, je nachdem auch, wo ich als Trainer arbeite und mit wem ich als Trainer arbeite. Weil natürlich das Wissen von einem Trainer, der mit zum Beispiel Spielern innerhalb von U10 oder U12 arbeitet, ist schon etwas anders als ein Trainer, der nur mit U20, also U18, zwischen 18 und 20-Jährigen zu tun hat. Egal, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Und ich denke, da muss man so ein bisschen auch drauf eingehen. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir sehr viel mehr auch darauf achten und das einbeziehen, was ist denn die Vorkenntnis oder der Stand der Vorkenntnisse des Trainers. Dass das auch am besten Observation im angewandten Bereich eben auch evaluiert wird. Dass wir nicht immer sagen, okay, nein, ihr müsst von ganz unten wieder anfangen, weil wir sind der Meinung, ihr wisst gar nichts, sondern dass man wirklich rausfindet, was weiß denn der Trainer schon? Weil ich glaube, das ist heutzutage, Leute haben immer weniger Zeit. Und viele sagen dann einfach, ach nee, also so eine ganze Trainerausbildung, das ist mir zu viel und zu anstrengend, das schaffe ich zeitlich nicht. Und eigentlich weiß ich ja auch schon Sachen, aber das scheint die nicht zu interessieren, die diese Trainerausbildung anbieten. Und ich glaube, da müssen wir sehr viel mehr drauf eingehen, dass eben das Vorwissen anerkannt wird, dass diese Module kürzer sind, dass man die an beliebigen Wochenenden oder auch am Abend mal machen kann, dass auch sehr viel mehr online stattfindet, wo ich selber Sachen erfüllen kann und einreichen kann. Da kann man auch Hausarbeiten draus machen, da kann man auch mal sagen, ihr müsst das und das schreiben und reflektieren oder mal ein Video einsenden zum Beispiel. Es gibt ja heutzutage so viele unterschiedliche Möglichkeiten und so viele verschiedene, das heißt auf Englisch Learning Management Systems, wo man eben auch Kurse online aufbauen kann, dass man sagen kann, okay, ihr könnt dann lernen und dann was für eure Trainerausbildung machen, wenn es euch gut passt. Und ihr müsst nicht immer für 10 Tage irgendwo hinkommen. Da muss man dann wieder Urlaub für nehmen. Das fällt vielen Volontärtrainern schwer, extra nochmal Urlaub für die Trainerausbildung zu nehmen. Und deswegen, also ich glaube, das sind so Komponenten, die werden jetzt immer mehr und mehr beachtet in den Trainerausbildungen, dass das flexibler gestaltet wird. Und ich glaube, da gehen wir so innerhalb der nächsten 10 Jahre hin.
Ich denke auch, dass dieses Reagieren auf die Lebenswirklichkeiten der Trainer unheimlich wichtig ist. Den Trainern muss aber dann trotzdem immer klar sein, weil ich bei uns, wir arbeiten ja mit Blended Learning in der Trainerausbildung, dass es einfach ist, einfacher für sie ist, Kurse zu besuchen, weil sie müssen nicht fahren etc., aber dass es nicht leicht ist, das Ganze, weil die denken dann immer, dass dann, also super, Blended Learning, kann ich machen, wann ich möchte, aber ich muss trotzdem machen. Und das ist auch immer noch ein großes, großes Thema, diese Selbstorganisation eines Trainers, die ich ja persönlich auch schulen will, dass das oft, dass die Trainer oft denken, das ist einfacher, als es in Wirklichkeit ist. Also das muss man schon auch sagen, bei diesen ganzen Blended Learning Sachen etc. pp., dass das viel Aufwand ist. Ja, auch für die Trainer und natürlich auch für die Lehrenden. Ja, das ist nämlich auch immer so. Man glaubt dann immer, ich mache dann einmal so einen Online-Kurs und dann ist alles gut. Nein, aber da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter für die Trainer und auch, also die werdenden Trainer und natürlich auch für die Ausbildner.
Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Das ist fast mehr Arbeit, als zu sagen, ja, Kommt für 4 Tage hierher und ich mache von morgens bis abends Frontalunterricht. Ja. Natürlich, das ist viel anstrengender, die Sachen so vorzubereiten für Blended Learning, Online Learning, dass sie ansprechbar sind und dass sie auch funktionieren und dass dann tatsächlich auch das dann hinten rauskommt, was man sich vorgestellt hat. Auf jeden Fall und Selbstorganisation und Zeit finden und das tatsächlich auch einplanen in seinen Wochenrhythmus, in seinen Monatsrhythmus. das gehört definitiv dazu. Aber da komme ich dann gerne nochmal an den Anfang von unserem Gespräch zurück. Das sind eben Qualitäten, die braucht ein Trainer auch. Das ist dieses die Selbstreflexion auch. Und das bedeutet auch, selbst zu reflektieren, kann ich das denn überhaupt machen? Habe ich die Fähigkeit, mein Leben so zu planen, meine Zeit, dass ich diese Trainerausbildung, Blended Learning, Online-Module tatsächlich in meinen Wochenplan reinbekomme? Und ich denke, das ist eine Qualität, die kann man lernen, wenn es einem wichtig ist. Und normalerweise sind die Trainer ja dann trotzdem also so begeistert und wollen das tatsächlich machen, dass sie dann da Zeit für finden und das auch verstehen, dass das eingeplant werden muss in den Tagesplan und in den Wochenplan, den sie für sich selber haben. So wie sie das Training planen, müssen sie auch ihr eigenes Lernen planen.
Absolut. Und wie gesagt, der Erfolg ist auf alle Fälle da. Man sieht es auch, genau wie du meintest oder sagtest, dass es, die wollen das auch. Auch zum Beispiel diese ganzen Lehrproben etc., das machen wir jetzt nicht mehr irgendwo vor Ort im Stützpunkt, sondern eben sie machen das zu Hause mit ihrer Mannschaft und senden die Videos ein, 21. Jahrhundert, here we come, ja, das funktioniert ja alles heutzutage, genau. Und dann kann man es einfach komplett und besser bewerten, ja, und es ist ein Haufen Aufwand für die Trainer, keine Frage, aber sie werden, schlussendlich werden sie bessere Trainer und das merkt jeder und das bestätigt auch jeder und ja, also
genau.
Dieses 21. Jahrhundert und die Lebenswirklichkeiten anerkennen, ganz wichtige Punkte.
Auf jeden Fall. Und ich denke, du hast ganz richtig gesagt, die werden bessere Trainer, weil sie eben die Aufgaben mit ihrer eigenen Mannschaft machen, mit den eigenen Spielern in ihrem eigenen Umfeld. Und das entspricht ja der Wirklichkeit. Viel besser als viele Übungen auf dem Stützpunkt zu machen, was der Wirklichkeit entzogen ist, wo du teilweise eine Mannschaft bekommst, die hast du noch nie gesehen und auf einmal sollst du eine Aufgabe mit denen machen, wo eigentlich sehr viel Vertrauen auch wichtig ist für und es ist sehr schwierig oder du musst mit den anderen Trainern oder du musst eben diese Aufgaben mittels der anderen Trainer machen und dann fungieren die Trainer als Spieler auf einmal, das ist natürlich auch nicht richtig, weil verhalten die sich dann tatsächlich genau. Wie Spieler und so weiter. Deswegen, also definitiv, je näher das an der eigenen Situation ist, desto besser, weil da hast du wirklich zeigst du, okay, ich habe die und diese Aufgaben bei mir im Verein, ich muss das und das mit meinen Spielern machen, ich habe die und die Situationen, ich habe die und die Schwierigkeiten auch und bin in der und der Situation so damit umgegangen, das war meine Angehensweise, gibt vielleicht noch eine andere und da kriegt man dann eben Feedback oder auch so ein Mentor, der eben ab und an mal dabei steht und einem dann direkt hilft und sagt, hey, vielleicht so und so das nächste Mal, hier kannst du noch das und das bedenken und das ist natürlich viel besser und man lernt selber als Mensch und als Trainer viel mehr in diesen Situationen als von diesen Theatersimulationen auf dem Stützpunkt.
Ja, Frauke, das glaube ich war ein gutes Schlusswort mit diesen Theatersimulationen, ja. Dann danke, Frauke, danke für deine Zeit, danke für den Einblick nach Virumäki etc. Und ich hoffe, wir hören uns bald
sehr
wieder
gerne.
Und sehen uns bald wieder. Ciao, Frauke.
Das hoffe ich doch auch. Tschüss. Ciao.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder Deezer abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da uns dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast@deb-online.de. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleiben.